Um kaum einen Geheimbund ranken sich mehr Verschwörungstheorien als um die Freimaurer. Aus den Dombauhütten des Mittelalters entstanden wurden sie zur Wiege von Humanismus und Toleranz. Freimaurer spielten eine wichtige Rolle in der Französischen Revolution, wurden Wegbereiter der amerikanischen Verfassung und im Dritten Reich brutal verfolgt. Wie sieht es aber heute ganz aktuell um die Freimaurerei in Österreich aus? Der zweimalige Großmeister von Österreich, Dr. Michael Kraus, schrieb das Buch »Die Freimaurer«, erschienen im Eco-Wien Verlag. Es kostet 22 Euro. Dr. Kraus war Gast im Kepler-Salon. Ich sprach mit ihm. Herr Dr. Kraus, die Freimaurerei ist ein Geheimbund, ist in den letzten Hunderten von Jahren immer wieder sehr mystifiziert worden. Und es hat alle möglichen Persönlichkeiten gegeben, denen man nachgesagt hat, dass sie Freimaurer sind. Ich denke da an das österreichische Kaiserhaus, ich denke da an den Mozart. Es wurde aber immer wieder in der Öffentlichkeit abgestritten, beziehungsweise man wusste eigentlich früher nicht, wer Freimaurer ist. Jetzt haben Sie ein Buch herausgebracht über die Freimaurerei. Jetzt ist natürlich die Frage, hat es einen Sinn, sich so zu öffentlich darzustellen?
Ja, uns geht es nicht darum, dass wir uns öffentlich darstellen. Im Gegenteil, wir wollen nicht geheim, sondern privat und zurückgezogen bleiben. Und es gibt auch eine sehr klare Regelung hinsichtlich des Nennens von Mitgliedern. Die, die schon verstorben sind, haben nicht mehr den Anspruch auf Persönlichkeitsschutz, also über die kann man auch sprechen. Also dass Mozart, Goethe etc. Freimaurer waren, das ist inzwischen eine allgemein gesicherte historische Tatsache. Und die, die von sich selber es behaupten wollen, die können das auch tun. Es kann nur ein Freimaurer nie von einem anderen sagen, dass er Freimaurer ist. Mit einer einzigen Ausnahme, dass der Großmeister, der steht in der Öffentlichkeit. Also wir haben keine Veränderung unserer Haltung, unserer Politik gegenüber der Öffentlichkeit vorgenommen, sondern wir bleiben in dem, was wir tun, immer zurückgezogen und nennen auch keine Mitglieder.
Ich habe gelesen in Ihrem Lebenslauf, Sie waren ja auch Großmeister für einige Jahre. Was bedingt es eigentlich, dass man dann auf einmal nicht mehr Großmeister ist? Wird man da gewählt?
Ja, das ist eine sehr, sehr demokratische Einrichtung. Der Großmeister wird auf 3 Jahre gewählt. Er kann 2-mal wiedergewählt werden mit einfacher Mehrheit und könnte dann noch weiter wiedergewählt werden mit einer qualifizierten Mehrheit. Und ich habe mich nach 2 Perioden entschlossen, mich nicht mehr einer Wiederwahl zu stellen. Das hat aber nur meine höchstpersönlichen Gründe und nicht Gründe, die mit einer Wählbarkeit zu tun haben.
Wenn man von Wählen sprechen, kann er auch abgewählt werden?
Ja, er kann auch abgewählt werden, ja.
Was muss er da tun, damit er abgewählt wird?
Wir haben Gesetze, wir haben eine Konstitution und die ist in einigen Punkten doch sehr streng. Und wer gegen solche Bestimmungen verstößt, der kann auch ausgeschlossen werden, nicht?
Jetzt wurden ja die Freimaurer, die ja aus den Dombauhütten des Mittelalters entstanden sind. Was war der ursächliche Sinn, dass die Dombaumeister damals sich so exklusiv gegeben haben?
Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass das geheime Wissen der Dombaukunst, nicht von der Geometrie kommend, das Wissen, wie man besonders anspruchsvolle Kunstwerke gestaltet, das war ja damals nicht geschützt. Es gab ja kein Patentamt, und keinen Musterschutz oder sowas Ähnliches. Und deswegen haben sich die, die dieses Wissen hatten, in Logen zusammengeschlossen, um dieses Wissen zu bewahren und dieses Wissen zu pflegen und dieses Wissen zu schützen. Gleichzeitig, weil diese damaligen Steinmetze ja fast ausschließlich an Dingen gearbeitet haben, die auch was mit Spiritualität zu tun haben, haben sie sich auch mit ihrem Geist begonnen auseinanderzusetzen, wie die Verbindung zwischen der Erde und dem Himmel auch in geistiger Hinsicht passieren kann. Und daraus entstand die sogenannte spekulative Freimaurerei.
Sie sagen jetzt mir das Stichwort Erde und Himmel. Die Freimaurer sind ja meines Wissens von der katholischen Kirche und vom Vatikan irgendwo verpönt.
Das ist ein bisschen komplex. Es gibt eine langjährige Geschichte der Auseinandersetzung zwischen der Freimaurerei und der römisch-katholischen Kirche, nicht allen Religionen, aber insbesondere der römisch-katholischen Kirche, weil und fast ausschließlich nur in der Zeit, wo die Kirche einen absolutistischen Anspruch gestellt hat, nicht? Und eine Organisation, die auf Toleranz und Liberalität ausgerichtet ist, kommt zwangsläufig mit beherrschenden autokratischen Systemen in Konflikt. Das ist lang vorbei. Es gibt seit dem Jahr 1983 auch eine klare Regelung im Kirchenrecht. Es gibt keine automatische Exkommunikation mehr. Aber ich möchte Ihnen nicht verhehlen, dass die römisch-katholische Kirche natürlich immer noch durch diese schwere Belastung aus der Vergangenheit eine gewisse Distanz zur Freimaurerei hält. Nicht überall, nicht. Es gibt genügend Geistliche, die bei uns Mitglieder sind. Es hat Kardinäle gegeben, Bischöfe, viele andere, die der Kirche sehr nahe stehen, die mit großer Begeisterung und ohne Probleme auch Freimaurer waren.
Ja, und auch etliche Habsburger, wie man heute weiß. Ne?
Richtig, ja.
Die ja auf der einen Seite kaiserlich-apostolische Majestät wurden und auf der anderen Seite Mitglied bei den Freimaurern. Ne?
Richtig.
Passt das zusammen?
Ja, das passt deswegen zusammen, weil im Zuge der Aufklärung, also wir sprechen vom Jahr 1740 oder im Jahr 1731, ist Franz Stephan von Lothringen ein berühmter Habsburger. Es gibt eine besondere Tradition mit den Habsburgern. 1731 ist Franz Stephan von Lothringen in Den Haag, in den Bund der Freimaurer aufgenommen worden. Und 1745 wurde er zum römischen Kaiser deutscher Nation gewählt. Und er war neben Friedrich II. Von Preußen, der zur selben Zeit lebte, wohl einer der damals berühmtesten Freimaurer, die vor allem einen Anspruch an die Freimaurer gestellt haben, der auch damals weitestgehend erfüllt war, nämlich eine europäische Friedensorganisation zu werden.
Haben die Freimaurer in diesen Zeiten besondere Privilegien dann auch bei den Herrschern gehabt?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie waren meistens von den ja noch weitestgehend absolutistisch Herrschenden beeinträchtigt und gefährdet. Es ist dem Franz Stephan von Lothringen zu verdanken, dass diese Bullen, die vom Vatikan ausgegangen sind und die Freimaurer verdammt und verfolgt haben, dass die in den österreichischen Erblanden nicht ausgeübt wurden, zum Beispiel.
Aber es war ja nicht nur der Vatikan, es war ja in späterer Folge dann in der Neuzeit, waren es auch die Nationalsozialisten, die die Freimaurer verfolgt haben.
Natürlich, es waren auch nach den Habsburgern oder auch während der Zeit der Habsburger alle die, die sich vor der Französischen Revolution gefürchtet haben. Und es ist unzweifelhaft so, dass die Freimaurerei an der Wiege der Französischen Revolution gestanden ist. Das stimmt schon. Die haben sich dann natürlich vor der Freimaurerei vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht gefürchtet. Also der eigentliche, wirklich aufgeklärte Staatsmann, der die Demokratie unterstützt, den hat es erst viel später gegeben. Und das war bedauerlicherweise auch im Zweiten Weltkrieg durch das Dritte Reich stark unterbrochen und deswegen waren wir auch damals verfolgt und abgeschafft und einige auch deswegen hingerichtet worden.
Aber Sie haben im Geheimen weitergelebt.
Das ist richtig, ja.
Es ist natürlich so ein Club, wenn man sagen will, ja, nach heutigen Auspizien, der so geheimnisvoll umwittert ist, hat natürlich immer in der Öffentlichkeit den Duft von, die wollen sich nicht öffnen, die wollen mit uns nichts zu tun haben, die bleiben unter sich. Wie viele Mitglieder haben heute die Freimaurer zum Beispiel in Österreich?
Über 3000. Und es ist richtig, wir können uns da nicht wirklich dagegen wehren, aber es bereitet uns keinen großen Kummer.
Und umgekehrt, wenn ich heute Freimaurer werden wollte, welche Voraussetzungen muss ich da eigentlich erfüllen?
Das lässt sich nicht in wenigen kurzen Sätzen sagen. Man kann es auf einen einfachen Nenner bringen. Es muss natürlich das Interesse da sein, sich einer Vereinigung anzuschließen, wo es nicht nur etwas Interessantes gibt, sondern wo man sich auch selber einbringen muss. Nicht?
Also inwiefern?
Die wichtigste Tätigkeit des Freimaurers ist zunächst die, dass er sich selber analysiert, sich seiner besinnt und beginnt darüber nachzudenken, ob an ihm nicht etwas ist, was verbessert werden könnte. Also die Arbeit an sich selber, die Bereitschaft, das zu tun, mit Unterstützung der anderen, ist eine gewisse Grundvoraussetzung, um bei dieser Organisation auch glücklich werden zu können.
Ja, aber auf der anderen Seite brauche ich sicherlich irgendjemand, der mich hier einführt, brauche ich dann einen oder brauche ich mehrere?
Es genügt einer, ja.
Der schon Mitglied ist natürlich.
Der Mitglied ist.
Also das heißt quasi, er bürgt für mich, dass ich lauter bin und euren Gesetzen folge, mehr
so
damit er dazu passe.
So ist das gemeint, ja.
Welche Rolle spielt eigentlich die Freimaurerei außerhalb Europas? Gibt es da auch Logen oder ist es eher auf Europa beschränkt?
Nein, sie hat zwar europäischen Ursprung, aber sie ist eine weltweite Organisation. Sie kommt auf jedem Kontinent vor. Sie ist in den amerikanischen Kontinenten besonders stark. Sie ist auf den asiatischen Kontinenten stark gekommen und sie erfreut sich eines besonders starken Wachstums in Schwarzafrika derzeit.
Worauf führen Sie das zurück?
Das hat natürlich zum einen den Ursprung darin, dass es doch eine aus dem westlichen Europa stammende ethische, demokratische Grundlehre ist, wenn man so will. Und das Bedürfnis dieser neuen Staaten, sich an einer westlichen Haltung zu orientieren, wird durch einen toleranten und nicht ideologisch fixierten Freundschaftsbund natürlich stark gefördert.
Die Österreicher sind ja von Haus aus Vereinsmeier, wobei ich jetzt Ihre Institution nicht als Verein und schon gar nicht die Mitglieder als Vereinsmeier sehe. Aber ist es nicht so, dass es sicherlich sehr viele gibt, die gern dabei sein würden, aber keinen Bürgen finden? Ne?
Mag sein, ja, aber die Voraussetzung des Bürgen ist eine wichtige. Allerdings, ich muss hinzufügen, auch jemand, der Interesse hat, Mitglied zu werden und noch keinen Bürgen hat, kann sich an uns wenden, weil wir dann einen Weg gefunden haben, um dann innerhalb der Organisation Kollegen zu finden, die eine Bürgschaft übernehmen für jemanden, den sie zunächst nicht kennen. Also es ist nicht so, dass der ausschließliche Weg über einen schon vorher vorhandenen Bürgen führt, sondern man kann auch sich für die Mitgliedschaft interessieren und bekommt dann einen sogenannten Bürgen von Amts wegen zugeteilt.
Ist es bei Ihnen genauso wie bei den Kiwanis und bei den Lions und was es da alles so rund um den Globus gibt, dass sich die Mitglieder gegenseitig um den Erdball herum auch helfen und unterstützen?
Ja, das ist bei uns ein ganz wichtiger Aspekt. Das hat damit zu tun, dass wir halt durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, eine besonders starke Bindung haben. Und diese besonders starke Bindung, die ist einer der besonderen der Qualitäten dieser Vereinigung, die bei den Serviceclubs, mit denen wir oft verglichen werden, in dieser Intensität nicht vorhanden ist.
Welche Ziele verfolgen Sie derzeit in Österreich? Was haben Sie vor? Gibt es irgendwelche humanistische Leitlinien?
Wir haben keine Programme im Sinne einer gesellschaftspolitischen Veränderung. Das würde gegen unsere Grundprinzipien verstoßen. Wir sind aber natürlich gesellschaftspolitisch sehr interessiert, befassen uns daher mit Dingen, die unsere Gesellschaft betreffen. Und wir versuchen durch die Diskussionen in unserem inneren Kreis Beiträge zu leisten, um dann draußen, nicht als Organisation, aber jeder Einzelne katalytisch einen Beitrag zur Verbesserung der Gesamtsituation zu leisten. Zum Beispiel das Thema Bildung, zum Beispiel, ist etwas, was uns außerordentlich beschäftigt und wo wir auch in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder versucht haben, einen Beitrag zu leisten.
Also das heißt, Ihre Mitglieder könnten ohne weiteres das Bildungsbegehren des Hannes Androsch unterschreiben?
Mit Sicherheit, ja.
Und werden sicherlich einige dabei sein, nehme ich an.
Werden sicher einige dabei sein.
Moral und Bildung gehört irgendwie zu Ihren Prinzipien.
Ja, eine Ethik, eine dogmenfreie Ethik, eine an Menschen orientierte gesellschaftspolitische positive Grundhaltung.
Jetzt ganz eine aktuelle Frage, weil es so in den Medien herumgeistert zum Abschluss. Sie kennen den Fall Gutenberg sicherlich sehr gut aus der Zeitung und aus den Medien. Wenn bei den Freimaurern so ein Fall passieren würde, dass man draufkommt, der hat eigentlich betrogen, der hat gelogen, was geschieht mit dem?
Das, was bei uns ganz wichtig ist, ist Anstand und Haltung. Und wenn durch ein solches Verhalten dieses Prinzip gebrochen wird, dann hat man eine Verfehlung in unserem Sinn begangen.
Und ist das ein Grund zum Ausschluss?
Das kann ein Grund zum Ausschluss werden. Das ist dann Angelegenheit der Loge, wo er Mitglied ist, wie sie damit umgeht. Aber mit Sicherheit ist es etwas, was mit unseren Prinzipien und unseren Auswahlkriterien nicht gut zusammenpassen würde.
Vielleicht ist der Herr von Gutenberg nicht Mitglied der Freimaurer in Deutschland. Wie viele Logen gibt es in Österreich?
Etwa 70 derzeit.
Die sind verteilt auf die verschiedenen Bundesländer.
Richtig.
Ich nehme an, in Wien natürlich die größte
die meisten,
Masse.
Ja. Etwa 40 in Wien, ja.
Herr Dr. Kraus, schönen Dank.
Sehr gerne.